Deutschlandfunk Interview.
Wird das, was diejenigen, die das da beschlossen haben, voraussagen, wird das auch eintreten, ja oder nein? Darüber möchte ich reden mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus, den ich jetzt am Telefon erst einmal begrüße. Schönen guten Abend, Herr Knaus.
Schönen guten Abend.
Herr Knaus, also die erste Frage, Sie waren ja in den letzten Tagen schon skeptisch und haben sich hier und da geäußert. Wenn jetzt die Einigung auf dem Tisch liegt und Sie die bewerten, bleiben Sie sehr skeptisch?
Also das, was man sowohl bei den Kompromissen, die vor wenigen Wochen schon geschlossen wurden, wie jetzt wieder mit der Krisenverordnung festhalten muss, ist, dass die allermeisten, die sich dazu äußern, sich anscheinend nie die Frage gestellt haben, wie das im letzten Jahr oder in diesem Jahr bei den konkreten Zahlen der Ankommenden in irgendeiner Form an den Außengrenzen irgendeinen Unterschied gemacht hätte. Das ist eine Globuli-Reform, also eine Placebo-Reform, die die echten Schwierigkeiten, die es gibt, die echten Herausforderungen nicht lösen kann. Es wird nicht weniger irreguläre Migration geben, es wird nicht weniger Tote geben, es wird nicht mehr Solidarität geben. Und wer wissen will, warum, der muss sich einfach nur fragen, nehmen wir an, die Reform wäre schon in Kraft. Was wäre im letzten Jahr oder in diesem Jahr in Italien anders gewesen? Und dann erkennt man sehr, sehr schnell nichts.
Ihre Hauptkritik bleibt also, Sie sagen, das Sterben auf dem Mittelmeer, was alle zu Recht beklagen und was unerträglich ist, das geht weiter, Punkt.
Naja, nehmen wir dieses Jahr. Wir haben in diesem Jahr bis jetzt ungefähr ein Viertel aller Ankommenden in Italien aus zwei Ländern, Guinea und der Elfenbeinküste. Das sind schon über 30.000 Menschen. Die kamen mit Booten aus, vor allem aus Tunesien nach Italien. Und jetzt nehmen wir an, es gibt ein verpflichtendes Grenzverfahren für diese Menschen. Also Italien müsste in 12 Wochen diese Menschen irgendwo in einem Zentrum haben, in 12 Wochen entscheiden.
30.000.
Ja, bei 30.000. So, das ist bis jetzt, bis Ende Oktober. Und die Italiener würden das tun, wissen aber natürlich, dass sie in diesem Jahr und im letzten Jahr und in den Jahren davor niemals irgendwen nach Guinea oder eine kleine Zahl, im letzten Jahr war es niemand, 2019 waren es über 20 Personen in diese Länder je zurückgebracht haben. Also diese Verfahren in 12 Wochen würden damit enden, dass die meisten abgelehnt würden, aber die Menschen bleiben in Italien. Und jetzt gibt es in einer Krisensituation die Möglichkeit für Italien zu sagen, wir können noch mehr Menschen in dieses verpflichtende Grenzverfahren hineinnehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, wir setzen das verpflichtende Grenzverfahren aus. Also wird Italien natürlich das Zweite wählen. Also wird sagen,
wobei, da muss es dann Zustimmung, Herr Knaus, von mehr als einem Land geben, aber das wird sich dann vermutlich finden, richtig?
Ja, oder es gibt keine Zustimmung. Die Italiener machen es einfach nicht. So wie heute bei Dublin und okay, so wie bei ganz, ganz vielen nicht praxistauglichen Regeln. Das heißt, die 30.000 aus Guinea oder der Elfenbeinküste können, auch das ist in diesen Regeln vorgesehen, irgendwo in Italien ein Grenzverfahren haben. Das muss nicht an der Grenze sein. Und die müssten auch nicht eingesperrt sein. Auch das ist ein falsches Bild. Die können in offenen Asylzentren sein und sie können sich dadurch natürlich auch auf den Weg nach Frankreich machen. So wie heute. Und so gesehen wird man sehr, sehr schnell erkennen, dass diese gesamte Reform, bei der die größten und schärfsten Anschuldigungen von allen Seiten, das schärfere Asylrecht, endlich haben wir ein Mittel, die Schlepper zu besiegen. All diese Erwartungen von rechts und links, von Christdemokraten wie Liberalen und Grünen und Sozialdemokraten, all diese Erwartungen werden durch diese Reform, wenn man nur kurz nachdenkt, nicht erfüllt werden.
Jetzt ziehen wir einen Strich drunter. Das heißt, diese Kritik, die Sie unter anderem ja auch geäußert haben, dass EU-Recht am Ende nicht durchgesetzt werden wird. Sie stellen fest, damit wird sich nichts ändern. Drehen wir die Perspektive. Was müsste passieren? Ich weiß ja, mit wem ich rede. Also wir brauchen Abkommen mit den Herkunftsländern. Und wir sehen gerade an Tunesien, dass da wieder irgendetwas hakt aus Gründen. Weiß nicht, kennen Sie die Gründe, warum das mit Tunesien gerade hakt? Oder ist meine Frage jetzt zu schlicht?
Nein, das ist genau die richtige Frage und die Antwort ist natürlich nie so ganz einfach, aber so schwierig ist es auch nicht. Man verhandelt mit Tunesien über zwei Dinge. Man will Tunesien etwas anbieten und dafür soll Tunesien Leute zurücknehmen. Jetzt muss man gleich dazu sagen, in dieser Einigung vom Juli ist natürlich nicht vorgesehen, irgendeinen Nicht-Tunesier nach Tunesien zurückzuschicken, denn dazu müsste Tunesien ja ein Asylsystem haben und sicher sein. Und das ist Tunesien nicht. Und in Tunesien macht Tunesien noch keine Asylverfahren derzeit. Also es geht da bei den Abschiebungen nach Tunesien zurück sowieso nur um Tunesier. Für alle anderen, also die schon genannten Guineer oder Menschen aus der Elfenbeinküste, ist die einzige Chance, dass sie nicht nach Italien kommen, dass die Tunesier sie abhalten oder, und jetzt kommen wir zum Kern, dass die Tunesier die Menschen so schlecht behandeln, dass sie sich fürchten, nach Tunesien zu kommen. Und das haben wir gesehen.
Was in Teilen ja passiert ist, genau.
Genau, die Entführungen, die Leute, die im Sommer ohne Wasser an die Grenze zu Libyen gebracht wurden. Also eine Verschlechterung der Menschenrechtslage in der Zeit, in der die EU verhandelt. Aber gleichzeitig haben wir erlebt, dass die Zahl der Menschen, die aufbrechen aus Tunesien, größer wurde. Und jetzt kommen wir zum anderen Problem des Abkommens, weil überhaupt nicht klar ist für Tunesien, was die eigentlich von diesem Abkommen haben. Das Geld, was man ihnen da versprochen hat, ist an Bedingungen geknüpft, die der Präsident seit Monaten ablehnt. Also ist es nicht erstaunlich, dass auch in dieser Woche aus Tunesien zu hören ist, unter diesen Bedingungen will man eigentlich gar nicht kooperieren. Und so ein schlecht verhandeltes Abkommen zeigt uns, wo eigentlich die EU ihre Konzentration hinlenken müsste. Anstatt über Gesetzestexte zu diskutieren, die ganz offensichtlich nicht taugen und nichts verändern werden, müsste man darüber nachdenken, mit welchen Ländern in Afrika man welche Angebote machen könnte, damit die Länder in der Lage und bereit sind und Interessen haben und die Fähigkeit, Leute zurückzunehmen, dass man auch dort Asylverfahren durchführen kann. Das ist schwierig, aber machbar. Und wenn man das erreichen würde, dann hätte man wirklich einen Durchbruch.
Was übrigens, und da waren Sie ja einer derjenigen, der mitgeholfen hat, mit der Türkei irgendwann mal geschafft hat, auch im Moment nicht mehr schafft, aber geschafft hat. Ich will einen anderen Punkt nehmen, weil der gerade die innenpolitische Debatte natürlich beherrscht, das haben wir gerade auch im Beitrag der Kollegin wieder gehört, Stichwort Bargeld und Pull-Faktoren. Ist das etwas, wo Sie ernsthaft drüber nachdenken oder ist das auch ähnlich, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, unsinnig wie das, was da jetzt gemacht worden ist?
Also die Vorstellung, dass jemand... ein Syrer, ein Iraker, der jetzt in Griechenland ist oder in Kroatien oder in Ungarn, dass der sich überlegt, ob er in Deutschland eine Kreditkarte bekommt oder Bargeld, dass das darüber entscheidet, ob diese Person nach Deutschland geht oder vielleicht in Kroatien bleibt oder in Ungarn. Das ist natürlich absurd. Es spielt schon eine Rolle, wie Leute, was für Unterstützung sie bekommen, aber das spielt nur im Extremen eine Rolle, wenn man eben sieht, dass deutsche Gerichte Rückführungen auch anerkannter Flüchtlinge nach Griechenland unterbinden, weil die dann in Griechenland auf der Straße landen. Also da kann man sagen, ja, wenn man auf der Straße landet, im einen Land und im anderen Land ein Dach über dem Kopf hat, dann ist das ein Pull-Faktor. Nur ist die Lösung liegt darin, dass in allen europäischen Ländern die Standards durchgesetzt werden. Deutschland wird die Leute nicht auf die Straße setzen können und zum Glück schlägt das auch keiner vor. Aber dieses extrem kleinteilige Verändern an den kleinsten Schrauben im System wird daran nichts ändern.